ich habe ja viel Freiheit, aber natürlich ist es eine Freiheit unter Verantwortung, sowas zu machen, weil ich bin ja neugierig immer noch, aber ich möchte auch Sachen machen, wo ich landen kann.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind erneut per Skype zusammengeschaltet diesmal und auch aus gutem Grunde, denn unser Gesprächspartner sitzt im schönen Südschweden, nehme ich an. Hallo Nils Landgren.
Hallo, guten Morgen.
Oder du bist da im schönen Schonen unweit des Meeres, das ist dein Zuhause, ne?
Genau, also ich wohne ungefähr 250 Meter weg vom Ostsee und heute scheint die Sonne. Es ist aber kalt, es ist richtig kalt hier.
Aber warst du schon im Wasser heute Morgen?
Nein, hast du gesehen? Ich war vorgestern im Wasser.
Ja, ich habe das Foto gesehen.
Ja, und ich habe die falsche Temperatur angegeben. Das war nur 7.
Ah.
aber zwei Frauen hat auch gebadet und die baden das ganze Jahr rum.
Wahnsinn.
Also den ganzen Winter haben die gebadet. Das ist ziemlich... Toughe Ladies. Also,
krass. Dann wird man noch 100, oder? Glaubt ihr, wenn man das jeden Tag macht?
So glauben einige. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen. Also ich werde nicht jeden Tag baden, aber ich mag's. Also ich finde es schön.
Na, du musst ja auch auf dich achten, auf deinen Körper, auf deine Lippen. Ich meine, die frieren dann ja ein. Das ist ja auch schlecht für deine Posaune.
Ja, also ich habe oft auch probiert, Posaune im Wasser zu spielen. Das geht, aber wenn es dann zu kalt ist, wird es schwierig, weil die Lippen, die werden ja steif. Aber ich habe auch Unterwasser-Posaune gespielt. Das ist auch, das solltest du mal probieren, Steffi. Das ist nur, das ist ein bisschen für Saxophon vielleicht kompliziert, weil die alle Klappen werden ja, kaputt wahrscheinlich.
Die ganzen Polster saugen sich ja dann sofort mit Wasser voll. Ich glaube, das funktioniert nur sehr kurz.
Schlechte Idee.
Nils, du hast den schönen Satz gesagt, das war vor 4 Jahren, als wir uns in Berlin mal trafen für ein langes Interview, hast du gesagt, die Lippen sind für den Posaunisten wie die Wirbelsäule. Es ist das Rückgrat, ne? Es ist alles das Allerwichtigste. Du musst es täglich pflegen und darauf Acht geben, ne?
Ja, jeden Tag. Also das kann ja sein, dass ich einen Tag verpasse, aber da muss ich mich selber am nächsten Tag ein bisschen bestrafen, weil... Sonst funktioniert es nicht. Und in diesen Pandemiezeiten ist es schwierig, erstmal Disziplin aufzuhalten, finde ich. Und das muss ich ja, weil ich weiß ja, dass irgendwann passiert ja was. Und das passiert auch manchmal, dass wir ein Streaming-Konzert oder ein Solo auf eine Platte spielen sollen oder was weiß ich. Und da muss man bereit sein. Und auch für den ganzen Körper. Ich meine, meine Lungen, das kennst du ja, Stefanie, die Lungen, die... Das haben wir ja was aufgebaut, die Kapazität.
Ja.
Und dann, wenn wir das nicht mehr so benutzen und so anstrengen wie normal, dann gehen die Kapazität wieder runter. Also wir haben ja gelernt, mit die Lungenvolumen, die wir haben, das maximal auszunutzen. Und das ist nicht der Fall momentan. Und das merke ich. Also meine Atmung ist viel schlechter. Auch ich mache Sport jeden Tag, aber das hilft auch nicht so viel. Ja. Ein Konzert, wenn man richtig loslegt und man hat auch ein Publikum, die was zurückgibt, dann ist dein ganzer Körper fängt an, in einer total anderen Art und Weise zu arbeiten. Hm. Und das, glaube ich, das vermissen wir sehr.
Ja.
Ja. Du hast das schöne Wort damals verwendet, Körperintelligenz. Man braucht Körperintelligenz, gerade für die Musik, die du spielst, Nils.
Ja, das ist ja so, dass man lernt ja, die Muskeln, die beteiligt sind beim Spielen, die müssen sich ja erstmal lernen, was die machen sollen. Genau wie beim Laufen oder egal, was wir machen als Menschen. Und das dauert ja eine Weile. Und wie alt bin ich? 65. Und nach 50 Jahren beim Posaunenspielen, da haben die Muskeln das gelernt. Die sind intelligent genug, um das zu machen, was ich machen will, ohne dass ich ich muss dir was, also nichts sagen, ich kann es nur tun, weil die machen mit. Aber jetzt machen die nicht mehr mit, weil sie machen das nicht jeden Tag so, wie die gewohnt sind. Also die Körperintelligenz geht auch langsam weg, wenn man das nicht wirklich so pflegt wie normal.
Ja, die Körperintelligenz ist insofern auch eine emotionale Intelligenz, weil das Publikum sie sozusagen die Intelligenz auch füttert, wenn man so will vielleicht.
Ja, aber das ist keine Körperintelligenz. Das ist nur die Freude, die Seele.
Ja, aber die Seele kennt. Macht ja auch den Körper, also die hat ja einen Einfluss.
Ja, klar, natürlich. Aber ich sehe das als, das ist natürlich, das sitzt ja alles zusammen, klar. Aber für mich ist erstmal dieser, also rein physische Ding ist ja so wichtig, um das umzusetzen zu können, was wir machen wollen und machen sollen. Mit dem Publikum, dann passiert noch was. Dann entsteht ja auch eine Kommunikation, die wir momentan auch nicht haben. Da gibt es ja keine Kommunikation. Wir können natürlich mit einem Stream-Publikum auch kommunizieren. Es ist nicht das Gleiche, weil da kommt nichts zurück. Wir wissen, dass Leute da sind. Aber das fehlt uns was.
Ja, auf jeden Fall. Wir möchten dich gerne vorstellen, Nils. Nils Landgren in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Muss ich Nils Landgren wirklich vorstellen? Na gut, wenn es sein muss. Nils Landgren wurde 1956 im südschwedischen Degerfors geboren. Er studierte klassische Posaune und wollte damals eigentlich schon eine Jazzkarriere starten, begann seine Laufbahn aber unter Popstar Björn Skifs und spielte mit ABBA. 1992 dann gründete er die Nils Landgren Funk Unit und wurde einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker überhaupt. Allein für das Label ACT hat der Posaunist mit seinen verschiedenen Formationen mehr als 1 Million Platten verkauft. Für einige Jahre war Landgren künstlerischer Kopf des Jazzfest Berlin und spielte in der NDR Big Band, mit der er bis heute häufig auf Tour ist. Seit 2012 ist er künstlerischer Leiter des Jazz Baltica Festivals in Schleswig-Holstein. Nils Landgren lebt in der schwedischen Provinz Schonen.
Nils, stimmt das alles soweit?
Fast alles. Zwei Sachen. Ich bin nicht in Südschweden geboren, sondern im Westen von Schweden.
Ah, okay.
Degerfors liegt 3 Stunden westlich von Stockholm mit Auto, also Richtung Norwegen.
Stimmt,
das ist ja ganz, ganz klein. Und ich war nie, also Leiter von NDR Big Band, man hat mich künstlerischer Berater benannt. Also ich war ja erstmal Posaunist in der Band, das reicht eigentlich. ich war zweite Posaunist mit Schuldigkeit, Solo zu spielen. So stand es in meinem Vertrag. Das finde ich besser. Also nenn mich nur als Posaunist.
Schuldigkeit, Solo zu spielen. Du wurdest verpflichtet, du musstest immer die Soli spielen.
Das steht steht in alle Verträge bei der Big Band, soweit ich weiß.
Steht da auch drin, du musst mindestens 40 Sekunden spielen, sonst ist es kein Solo?
Nein, es stand nicht so bestimmt, also nicht so genau, wie viele Sekunden ich spielen sollte. Aber auf jeden Fall, also entweder konnte man das als ein Zwang sehen oder als eine Möglichkeit. Und ich habe es natürlich wie eine Möglichkeit gesehen.
Ja, ja.
Aber sonst stimmt alles. Aber die beiden Sachen würde ich gerne korrigieren lassen.
Klar, sehr gut. Gut, dass du es gesagt hast. Ich hatte noch die Frage aufgeschrieben, weiß ich gar nicht, ob wir noch drüber reden wollen, aber eigentlich sprechen wir gar nicht so viel im Podcast über die aktuelle Situation, weil sie uns alle ein bisschen nervt und ein bisschen ist gut. Aber ich habe mich gefragt, weil du mal geschrieben hast in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche, hast du geschrieben, du warst seit 40 Jahren eigentlich kaum länger als eine Woche an einem Ort und jetzt auf einmal so lange zu Hause. Das hat ja auch was Gutes. Hast du was gelernt? Bist du jetzt ein fantastischer Bäcker oder Koch?
Ich habe versucht, Bäcker zu werden und mit Sauerteig und alles, aber irgendwann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und da gibt's hier einen neuen Bäcker um die Ecke. Wir wohnen ja am Arsch der Welt, aber trotzdem gibt es einen Bäcker und der macht es 1000-mal besser als ich. Und dann laufen wir lieber vorbei und kaufen unser Brot. Und wenn ich in Deutschland bin, also das passiert ja dann, wenn wir so Streaming-Sachen machen oder so, dann kaufe ich immer Brot mit nach Hause. Weil in Deutschland gibt das beste Brot, also weltweit. Das ist ja, so. Da ist kein Zweifel.
Na, und wenn das aus deinem Mund kommt, du bist ja schließlich rumgekommen um die Welt, du musst es ja wissen.
Ja, also ich glaube, da ich habe viele Länder verschiedene Brot und Brötchen getestet, aber da ist Deutschland Nummer eins. Dass ich so lange zu Hause gewesen bin, ist eigentlich nur, ich meine persönlich, es ist ja fantastisch. Ich habe die Zeit gehabt, mit meiner Frau zusammen ein ganzes Jahr und mehr zu verbringen. Und wir sind ja beide Künstler. Meine Frau ist Schauspielerin. Wir sind ja hier gestrandet sozusagen Mitte März. Und ja, seitdem bin ich mehr oder weniger zu Hause. Wir haben ein kleines Haus. Es ist nur 79 Quadratmeter. Einen kleinen Garten. Und wir haben das Meer. Und hier können wir stundenlang das Meer entlang laufen. Also ich glaube, das ist, wir können ununterbrochen 10 Kilometer in eine Richtung laufen, ohne also irgendwann muss man ja wenden. Aber da gibt's also weiße Sandstrände ohne Ende hier.
Traumhaft.
Das ist also wunderschön.
Ja,
das
ja.
ist
Es gibt
gut.
auch einen schönen Satz von dir, dann es kommt Steffi auch mal dran, die habe ich bis jetzt hier immer abgeschnitten. Aber der eine Satz, den ich schön fand noch, du hast gesagt oder geschrieben, glaube ich, in der SZ, dass du in einem Schuppen übst, der kaum groß genug ist, um die Posaune ganz auszuziehen. Also gerade eben so, bis du an die Wand stößt, kannst du da üben.
Ungefähr so, ja. Also es ist Platz genug für alle Posaunen und Platten und Noten. Aber das war es eigentlich. Das ist 9 Quadratmeter, also ein bisschen mehr als meinem Zug. Aber. Und hier sitze ich gerade jetzt und hier kann ich gut üben. Und das ist natürlich ein Geschenk, dass ich dieses kleine Haus habe, weil da kann meine Frau im Haus, in unserem normalen Haus arbeiten und ich hier. Also das ist gut, dass man auf jeden Fall ab und zu zum abwechseln kann. Aber
Absolut.
uns macht es total Spaß, zusammen zu sein. Also wir genießen jede Sekunde.
Das ist schön. Zu Jans Verteidigung muss ich sagen, meine Internetverbindung ist zweimal abgebrochen, sonst hätte ich mich schon früher mal eingeschaltet. Aber ich hab so viele Fragen mir aufgeschrieben, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was mich total interessiert, du hast ja in deiner Karriere so viele unterschiedliche Stilistiken gespielt, kennengelernt, unterrichtet, wie kaum jemand anderes im Jazzbereich. Das finde ich total großartig, auch weil man daran sieht, was für ein Rollenmodell und was für ein starkes Rollenmodell du als Instrumentalist und Sänger für Jazzmusiker bist. Und mich würde interessieren, ob auf diesem ganzen Weg, den du da bis hier gegangen bist, ob es da Stellen gab, wo Leute versucht haben, dich in bestimmte Richtungen zu drängen, oder ob du immer quasi den nächsten Schritt selber gegangen bist und immer selber die Impulse gesetzt hast, oder ob da viel von außen irgendwie kam.
Also vom Anfang an, glaube ich, die Impulsen kamen ja von Sachen, die ich durch Erfahrungen gelernt habe. Als ich verstanden habe, dass ich Posaunist werden wollte, mit so 16,5 oder so, damit wusste ich schon, dass ich muss Profi werden. Und mit 20 bin ich dann Profi geworden und bin nach Stockholm gezogen und angefangen, da überall zu spielen, wo ich spielen durfte. Und nach einer Weile hat es sich ein bisschen rumgesprochen, dass da gab es so ein Dorfdepp, der Posaune spielen konnte. Irgendwann bin ich dann bei dieser Popstar Björn Skifs gelandet, der gerade hinter sich ein Billboard Nummer 1 hatte.
Uga
Und
Chaka, Uga Chaka, ne?
genau, das habe ich dann tausendmal gespielt. Und danach, das hat zu Abba geführt, weil die waren ja befreundet und Benny Andersson kam oft auf unsere Tourneen und hat sein Akkordeon mitgehabt und hat dann so Afterpartys Akkordeon gespielt. Und das hat dann zu dieser sehr kurze Zusammenarbeit mit Abba geführt. Ich habe ja nur Posaune auf ein Stück gespielt, aber immerhin, ich bin der Einzige.
Ja.
Das hat dann andere Jobs irgendwie, wie heißt das, kreiert oder generiert. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich sagte, jetzt muss ich was selber machen. Und ich habe dann ab Mitte 70er Jahren habe ich viel Free Jazz in Holland gespielt, mit holländischer Musiker. Anfang 80er Jahren dachte ich, ich will ja kein Free Jazz mehr spielen, aber ich möchte gerne in die Clubs in Holland wieder spielen. Und dann habe ich angefragt und ich habe auch gute viele wollten mich zurückhaben als mit eigener Band. Da habe ich Musik, also erstmal habe ich die Gigs gebucht und danach habe ich Musik geschrieben und eine Band zusammengestellt. mit zwei Trommlern und einem Kontrabassist und ich nur.
Oh wow.
Free Soul Music habe ich das genannt. Und das war so fast Free Jazz, aber mit Rhythmus. Und das war meine erste eigene Idee sozusagen. Und das irgendwie hat es nicht so gut funktioniert. Und dann ging es weiter. Und viele haben mir auch auf dem Weg gesagt, ey, vergiss es, das, als Posaunist, du hast keine Chance. Bleib da, wo du bist, sitz da hinten mit den anderen Posaunisten und spiel deine Stimme und halte Klappe. Mhm. Ungefähr so in die Richtung. Und Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte testen, ob ich auch nicht was in mich hatte.
Ja.
Was mehr als das. Ich meine, das ist ja, ich meine nicht, dass es schlecht ist, in einer Band zu sitzen, ist nur, ich wollte was anderes. Und das habe ich dann, bin ich angefangen zu testen. Ein langes Antwort auf eine kurze Frage.
Nein, aber super, das ist ja total, ich finde es total spannend und ich glaube auch gerade, wir haben ja sehr viele Musiker und Musikerinnen unter unseren Podcast-Hörern. Und ich glaube, als Musiker, Musikerin ist man ja immer auf der Suche und im Wachsen und im Schauen, was geht. Und natürlich ist es interessant zu hören, wie der Weg dann bei jemandem wie dir war. Mhm. Und deswegen, da kann die Antwort gar nicht lang genug sein.
Okay. Na, ich kann ja gerne noch eine Stunde darüber reden. Aber, na, Hauptsache ist, dass ich, also ich habe nie aufgegeben, auch wenn es richtig... also schlecht ging, wenn niemand die Musik von mir haben wollte. Und es war zu jazzy für die so Rock-Venues und viel zu rocky für die Jazz-Venues.
Ja.
Und da musste ich ja die Venues selber mieten, um zu spielen zu dürfen, um meine Ideen irgendwie zu testen zu können.
Ja.
Und so bin ich angefangen und irgendwann fing es dann an, ein bisschen besser zu laufen und ich habe mehr Aufmerksamkeit gekriegt und mehr auch, glaube ich, Verständnis für meine Art von zu spielen und meine Ideen.
Ja.
Aber
und der Witz ist, die Debatte führen wir immer noch. Manchmal gibt es immer noch Musiker, für die zu jazzy für die Rock-Venues sind und zu rocky für die Jazz-Venues. Oder, Steffi? Ich meine, es gibt ja die Debatte, gibt es ja irgendwie nach 40, 45 Jahren noch immer, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, die gibt es wirklich immer. Manchmal habe ich das Gefühl, Jazz ist gleichzeitig die größtmögliche musikalische Welt und manchmal aber auch die kleinste, die man sich vorstellen kann bei manchen Personen. Und ich meine, ich höre solche Kategorisierungen ja auch ständig, weil auch die Musik, die ich mache, ist für manche schon viel zu nah an der Popmusik, für manche dann irgendwie aber auch nicht genug. Und ach, da sind einfach die persönlichen Befindlichkeiten immer sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, sich trotzdem nicht davon beirren zu lassen. Und eben, wie Nils auch gerade gesagt hat, dass man an sich selber glaubt und an seine eigene Intuition, natürlich mit Einflüssen von außen, die hat man ja sowieso immer, aber dass man einfach versucht, seinen Weg zu finden, trotz dem Ganzen und mit dem Ganzen.
Ja, klar. Ich auf jeden Fall hätte das nicht machen können ohne Einfluss vom Außen. Also auch schlechte oder negative Kritiken, wenn man das erstmal... Man nimmt es ja erstmal sehr ernst.
Ja.
Vielleicht ein bisschen zu ernst ab und zu.
Vor allem die negativen, ja.
Ja, ja. Und das, ich meine, wenn du einen Artikel liest und du siehst ein Wort, den Rest ist positiver oder ein Satz negativ ist, dann ist das nur das, was du siehst.
Ja.
Und ich glaube, da muss man auch, glaube ich, muss man sich lernen, wie man diese Sachen liest und wie man das denn aufnimmt, wie man das verstehen soll und dass man vielleicht lernen muss, das nicht alles zu persönlich zu nehmen, was sehr schwierig ist.
Absolut.
Finde ich. Und zum Beispiel, als ich anfing zu singen, habe ich ja so viel Scheiße habe ich nie in Zeitungen gelesen von so Jazzkritikern, die mich damals kritisiert haben. Und das hat dazu geführt, dass ich aufgehört habe zu singen, und also viele Jahre. Aber irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich dachte, ey, also ich möchte ja gerne noch eine Stimme haben und ich möchte gerne noch eine Geschichte erzählen können, mit Text auch. Da bin ich wieder angefangen und seitdem, Leute können ja, was sie wollen, denken. Die haben auch den Recht, was sie wollen zu denken. Das ist auch okay.
Ja.
Und manche mögen das und manche nicht. Und damit muss ich einfach leben.
Ich finde, du hast jede Menge Blue-Eyed Soul in der Stimme. Ich finde, das kann man einfach so mal sagen. Das kann man mal sagen. Ist schon für einen schwedischen weißen Sänger ist das schon ziemlich beachtlich. Ich meine, das weißt du. Du hast mittlerweile das Selbstbewusstsein. Aber das, so kann dann auch wirklich nicht jeder singen.
Nee, sicher nicht. Und das ist einfach, ich bin ja mit dieser Art von Musik aufgewachsen, erstmal. Und zweitens, ich glaube, ich kann nur singen, so wie ich bin als Mensch. Und das ist dann, durch alle Erfahrungen, die ich über die Jahre gemacht habe, bin ich dann hier bei dieser Art von Singen und Spielen und dieser Art von Musik gelandet. Und ich finde, ich habe ja viel Freiheit, aber natürlich ist es eine Freiheit unter Verantwortung, sowas zu machen, weil ich bin ja neugierig immer noch, aber ich möchte auch Sachen machen, wo ich landen kann, wo ich, wie sagt man das auf Deutsch, also wo ich beerdigt, nicht beerdigt, sondern, wie heißt es denn, also...
Du dich geerdet fühlst, wo du
ja,
dich zu Hause fühlst?
Ja, genau, also ja, genau. Beerdigt, das ist ein bisschen zu früh. Also manchmal ist es mit diesen Präpositionen auf Deutsch, es macht es schwierig, weil wir haben die nicht. Also, und wenn wir die haben, denken wir dann nicht nach, weil das ist ja halt so. Das haben wir vom Anfang an gelernt.
Das macht den Charme aus. Wir hatten ja auch schon Martin Tingwall hier, auch so ein Lieblingsschwede von mir. Da gibt es auch mal lustige Sachen, die der sagt. Dein Deutsch ist eigentlich ungefähr so gut wie das von Martin Tingwall. Martin lebt schon seit 25 Jahren ohne Unterbrechung in Hamburg und nicht nur wie du ab und zu in Hamburg. Du bist ja nur ein paar Mal im Jahr hier. Ja. Er ist immer hier.
Und er hat ja auch diese kleine südschwedische Akzent. Die habe ich nicht.
Das stimmt, das klingt immer ein bisschen anders.
Ja.
Sprichst du eher Hochschwedisch, Nils?
Nein. Ich habe Dialekt, also ich habe meinen Dialekt von wo ich geboren bin. Also, aber das ist natürlich ein bisschen so geschliffen, ein bisschen so verfeinert, weil sonst würden die Leute wahrscheinlich mich nicht verstehen. Also zum Teil auf jeden Fall. Ich habe gelernt, so zu sprechen, dass Leute mich verstehen können, aber mit einem ganz deutlichen Dialekt.
Eine Sache, die ich gerne fragen möchte, die mir aufgefallen ist, dass du ja einer von sehr wenigen, mir zumindest bekannten Jazzmusikern bist, die einen sehr starken Fokus nicht nur auf Unterstützung anderer Musiker, aber auch generell Menschen, ich meine, du unterstützt ja auch Ärzte ohne Grenzen schon sehr lange, aber dass du sehr stark Frauen im Jazz empowerst und förderst. Und ich wüsste gerne, woher das kommt. Und ich finde das toll.
Danke. Das kommt, glaube ich, davon, dass ich ja über die Jahre gesehen habe, wie viele gute Musiker es gibt, Musikerinnen es gibt. Und dass die nicht so viele Chancen haben. Und wenn man keine Chancen hat, ist es schwierig, sich zu entwickeln.
Ja.
Also man muss gesehen werden, man muss die Möglichkeit haben, was aufzubauen. Man muss eine Bühne haben, um gesehen zu werden, um besser zu werden zu können. Und ich meine, das geht ja auch schnell, wenn man die Chance hat, vor ein Publikum zu spielen zum Beispiel. Und ich versuche dann meistens auf jeden Fall nicht das so deutlich zu sagen, dass es um, also das geht ja um Frauen, aber das sieht ja jeder, wenn die da stehen.
Klar.
Ja. Und deswegen, ich finde es nur gut, ich möchte die gerne als Musiker, Musikerin in erster Reihe vorstellen. Und den Rest zeigt sich von sich selber. Aber ich finde es sehr wichtig, weil wir Männer, wir haben ja uns den Recht genommen, das für uns irgendwie diese Musik zu behalten. Und das finde ich unfair. Und ich finde auch, das gibt's auch Platz für viel mehr Dialekten in unserer Art von Musik. Es wäre ja unnatürlich, das nicht in die Richtung ein bisschen zu drücken, finde ich. Ich sehe das als eine sehr wichtige Mission, einen Platz für so viele wie möglich zu geben. Und ich habe ja auch über die Jahre gesehen, wie viele unglaublich tolle Musikerinnen es gibt. Vor allen Dingen in Deutschland, aber auch hier in Schweden und Norwegen und Dänemark und Finnland. Also überall, USA natürlich, England, egal eigentlich wo. Aber die müssen gesehen werden. Und nicht als Ausstellungsexemplar, sondern als einfach als Berufsmusiker, Musikerin, die was zu sagen haben.
Ja, naja, man muss ja auch auf der Bühne das überhaupt die Möglichkeit haben, erstmal sich präsentieren zu können. Ne? Also das genau. Muss ja irgendwann, wenn man die Gelegenheit gar nicht hat, kann man ja sich gar nicht entwickeln. Das ist ja klar.
Nee.
Ja.
Und natürlich ist es ja, wir haben ja Generationen gehabt, um unsere Art von zu spielen, zu lernen. Und bei Frauen gab es die Möglichkeiten nicht so lange. Aber die Entwicklung geht ja mit rapiden Geschwindigkeit.
Ja.
Und das finde ich absolut, ich meine, das ist ja der Hammer. Und ich hoffe, irgendwann sind wir so weit, dass wir nicht mehr erzählen müssen, ob welche Geschlecht wir zuhören, sondern nur, was ist das für Musik? Und vielleicht müssen wir auch nicht schreiben, was für Musik wir spielen, sondern nur, wir spielen das und dann können Leute selber entscheiden. Da gibt's ja diese, ich habe so ein kleiner, wenn es um Jazz geht, wenn man hinein, früher gab's ja Plattenläden, da gibt's ja nicht so viele mehr, aber stell euch vor, man steht vor der Tür in einem Plattenladen und rechts steht Musik auf dem Schild und links steht Jazz auf dem Schild. Wie viele Leute gehen denn links zu der Jazzabteilung? Wie viele Leute gehen in die Musikabteilung rein? Wenn es denn so gewesen wäre, dass wir keine Jazzabteilung nur hätten, sondern eine Musikabteilung, wo man selber ein bisschen mehr die Musik rausfinden konnte, dann hätten wir vielleicht nicht so enge Schubladen und dann hätten wir auch vielleicht die Chance, diese Art von Musik ein bisschen nach oben zu schieben zu können. Aber
absolut.
Jetzt ist ja neue Zeiten. Jetzt müssen wir anders denken.
Ja, aber das stimmt. Ich glaube auch, dass im Prinzip sehr viel mehr Menschen Gefallen an Jazz finden würden, die einfach nur nie in Kontakt damit gekommen sind. Mhm. Glaube ich absolut.
Und wenn wir das improvisierte Musik nennen, dann sind wir eigentlich gute Dinge, weil dann kann es in jede Richtung gehen.
Ja.
Solange man ein paar Töne spielt, die nicht in den Noten steht, dann ist es ja improvisierte Musik.
Ja.
Ja. Hat nicht wahr. Miles Davis gesagt, Social Music, glaube ich. Ich glaube, das war sein Ausdruck, glaube ich, für Jazz, wenn er nicht Jazz gesagt hat.
Social Music, warum nicht?
Ja, ein bisschen vage, aber hey, ich meine, es zeigt sozusagen, wie wichtig die Gemeinschaft ist.
Genau, ja. Und wie wichtig es ist, dass man auch selber entscheiden darf, was es eigentlich ist. Weil ich meine, das hast du selber auch erlebt, Stefanie, dass viele Leute, die kommen und sagen, ja, also ich mag gar keinen Jazz, aber deinen Jazz mag ich.
Ja.
Ja, und was das denn bedeutet, das muss ja jeder für sich entscheiden, aber trotzdem, ich finde es interessant.
Ich auch, ich finde es auch jedes Mal interessant. Ich frage dann ganz oft, wo die Leute denn vorher waren. Also ich freue mich immer, wenn Leute einfach das mal ausprobieren und auf die Konzerte gehen. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt im Herbst, wenn vielleicht die ersten kleineren Venues wieder aufmachen dürfen, ob dann nicht der Jazz zumindest ein bisschen eher schon wieder ins Rennen gehen darf, weil die Spielstätten, die wir in der Clubgröße bespielen, sind ja sowieso ein bisschen kleiner.
Ja, aber lass uns hoffen. Es kann gut passieren.
Vielleicht können wir dann so ein bisschen Publikum vom Hurricane Festival abwerben oder so.
Ja, oder Wacken oder so.
Ja,
ja.
Genau. Ja.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, dass viele Leute, die zu Wacken gehen, die würden auch zu uns gehen.
Du hast eben schon so ein bisschen, Steffi hat dein Engagement angesprochen, zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen. Ich erinnere mich noch, dass du bei einer so pro-europäischen Auktion mitgespielt hast und die Zeiten ändern sich immer wieder. Jetzt haben wir zwar Großbritannien verloren in der EU, aber die EU geht auf und ab und ich bin irgendwie guten Mutes, dass das so bleibt. Und du hast damals, als wir vor 4 Jahren sprachen, den schönen Satz gesagt, Musik kann auch politisch sein, ohne politische Texte zu haben. Und da habe ich mal drüber nachgedacht und frage ich, gerade bei dir, der du eben vor allen Dingen, also klar, du schreibst auch Texte mit Lyrics, aber du hast eben, bist bekannt für deine Instrumentalversion, für dein Red Horn. Wie kann das sein? Wie kann Musik politisch sein, wenn sie instrumental ist?
Erstmal, meine Posaune ist rot.
Ja, genau, Red Horn.
Okay, das ist Nummer eins. Genau. Das reicht eigentlich, oder?
Das stimmt,
ja.
Gleichzeitig ja, subtil und plakativ.
Ja, genau. Also ich glaube, man kann Gedanken vermitteln ohne Text auch. Da bin ich total sicher. Und das sieht man zum Beispiel, also ich habe ja viele Freunde in die Freejazz-Szene zum Beispiel. Die vermitteln ja auch was, auch wenn da gibt es ja oft keinen Gesang und keine Texte, nichts. Aber das ist ganz deutlich, dass es eine politische Bewegung ist. Auch wenn ich nicht so viel in die Richtung mehr spiele, kann ich das ja immer noch gut auf jeden Fall live zuhören und kann auch verstehen, was die zum Teil meinen. Und auch wenn ich Musik instrumental spiele, kann ich ja mich Gedanken machen, warum spiele ich diese Töne und was will ich damit vermitteln? Und ich meine, Politik kann ja eigentlich alles sein. Und in dem Sinne, wir sind ja, glaube ich, alle politisch aktiv, auch wenn wir nicht alle auf die Barrikaden immer stehen. Und ich glaube, man zeigt, wer man ist durch seine Musik. Ich bin oft gesehen als jemand, der so viele verschiedene Sachen mache, aber das bin immer noch ich. Und ich habe nur ein Interesse in viele Sachen, aber das hält zusammen dadurch, dass es durch meine Lippen, durch meine Stimmbänder und durch meinen Kopf geht und durch meinen Körper.
Ja, das ist wahrscheinlich schwer zu beschreiben. Ich meine, natürlich, die Persönlichkeit drückt sich immer in der Musik aus. Natürlich, wie kannst du das, wie kann es nicht so sein? Klar, also es wäre komisch, wenn jemand, der Anti-Europa ist. Andererseits, genau, es gibt wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch Nazis, die deine Musik hören. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, ich wünsche es ihnen nicht, aber wer weiß. Vielleicht ist es auch gut. Vielleicht, wenn du Nazi bist und hörst Nils Landgren, vielleicht hörst du auch auf, Nazi zu sein. Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Also meistens treffe ich nicht so viele. auch wenn die, da gibt es ja einige hier in unserer Gegend. Also das Braune rennt ja irgendwie nach Süden sozusagen, in jedes Land. Ein bisschen, auch wenn es im Norden auch gibt's, aber es kann gut sein. Also nächstes Mal, wenn ich jemanden treffe, dann würde ich fragen, ob er oder sie meine Musik mag. Genau. Oder was ich tun kann, um die in die Richtung zu bringen.
Eben, ich glaube im Zweifelsfall, man ist ja immer als die Person mit den Ansichten, für die man steht, auch auf der Bühne. Ich glaube im Zweifelsfall kommt es vielleicht darauf an, dass wenn man in eine konkrete Situation gerät, wo es gefragt ist, dass man auch verbal ein Statement dazu abgibt, dass man dann was sagt. Aber natürlich ist man sonst auch ja irgendwie immer mit den politischen Ansichten, die man hat, unterwegs. Und im Zweifelsfall scheinen die auch durch. Aber eben, wenn dann mal konkret eine Situation entsteht, wo man was sagen muss, finde ich es wichtig, dass man was sagt, was du ja sicherlich auch machen würdest. Mhm. Aber sonst ist man ja, also sonst würde man sich ja ständig verstellen, wenn man versuchen würde, es jedem recht zu machen und alle Hauptsache, die Leute kommen auf die Konzerte. Das ist ja ein anderer Weg.
Also ich würde sagen, dass wir sind ja in erster Reihe musikalische Botschafter. Ja. Und durch diese Botschaft können wir auch natürlich ein menschliche Botschaft rüberbringen. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Dass wir als Musiker und Musikerinnen zeigen, dass wir sind also Humanisten und wir sind Leute, die für gute Sachen sind, nicht gegen.
Und das fängt ja schon an, wie man als Band auf der Bühne zusammen ist und zusammen agiert. Da geht das ja schon los. Was ich bei dir auch total schön finde, du bist ja wirklich auch schon ewig in den gleichen Besetzungen unterwegs. Sowohl bei Christmas with My Friends als auch in der Funk Unit seid ihr ja über Jahrzehnte hinweg schon in der gleichen Besetzung. Das finde ich auch sehr, sehr schön, das von außen zu sehen.
Echt?
Ja.
Ja, das freut mich. Ich finde, wenn man ein Team hat, die funktioniert, warum soll man das denn ändern? Wenn man sich gut versteht, wenn man sich menschlich und musikalisch gut versteht, dann soll man weitermachen.
Ja. Ich habe noch eine ganz kurze, letzte politische Frage, weil du auf deinem neuen Album Funk is My Religion kommt Ende Mai. Ein Song heißt, der heißt Kamala, unzweifelhaft benannt nach Kamala Harris, der Vizepräsidentin der Neuen der USA. Das ist ja auch interessant, dass du eine instrumentale Komposition nach einer Politikerin nennst. Hast du das wirklich im Kopf? Hast du dann irgendwie einen Sound im Ohr, wo du sagst, das klingt nach Kamala? Oder wie kommt sowas?
Also ich habe keine Ahnung, wie Kamala klingt, außer wie sie klingt, wenn sie spricht natürlich. Aber ich wollte einfach die Frau Kamala Harris ehren als eine sehr starke Frau, eine sehr positive Frau, eine sehr positive Kraft in den USA und in die Welt überhaupt. Und ich meine, das wäre ja totaler Blödsinn, einen kleinen Text versuchen zu schreiben, sondern finde ich das, also gibt es ja auch eine lange Tradition, sowas zu machen. Da gibt es noch einen Song, das heißt Amanda, das ist natürlich Amanda Gorman, die einen sehr großen und starken Eindruck gemacht hat, bei dieser Inauguration von Joe Biden gemacht hat. Und ich dachte, dann ist die Zeit perfekt, um um die beiden zu ehren und zu zeigen, dass auch wenn es ein Instrumentalstück ist, kann man ja mit einem Titel was vermitteln. Und glaube ich, damit kann man auch Leute in eine Richtung bringen, ohne dass man was gesagt hat, ohne außer dieser Titel, außer einem Namen. Aber in erster Reihe geht es um die beiden zu ehren.
Ja, super. Sind wir schon so weit für unsere Frage, Steffi?
Warte mal, ich muss mal hier noch meinen ganzen Katalog durchsehen.
Den langen.
Aber ich glaube, wir haben tatsächlich fast alles angeschnitten, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Und sonst müssen wir noch mal eine Folge mit Nils machen.
Immer.
Könnt ihr gerne machen. Also wir können ja erst mal die erste 50 Jahre machen und dann können wir den Rest. Denn
sehr gut. Ich stelle diese Sektion vor. Diese Sektion heißt, welches Instrument bist du? Und da geht es darum, das zu benennen, was man in dem Moment fühlt. Also es geht nicht darum zu sagen, ich finde das Instrument am besten oder ich spiele die Posaune, weil, sondern ich fühle mich im Moment, ich habe das Gefühl, ich bin gerade eine Snare Drum oder so. Mhm. Wir hatten da schon alle möglichen seltsamen Sachen. Ich war auch schon eine Hardanger Fiedel, weil ich es ein tolles Instrument finde. Man kann alles sein, was man will, wonach man sich fühlt. Und ich, wie immer, habe ich immer noch nicht drüber nachgedacht, wonach ich mich heute fühle, wenn ich so in den sonnigen Himmel schaue. Fällt dir schon was ein, Nils, nach was du dich fühlst?
Ich bin Bassist.
Aha.
Ich bin E-Bassist bin ich heute.
Wie kommt's?
Ich bin total hier in meinem kleinen Bude geerdet. Ich fühle mich, ich lege den Basslinie für unser Gespräch und auch ein bisschen extra drauf. aber ich glaube, ja, ich fühle mich wie ein E-Bass, ein vierseitiger E-Bass.
Ja, du bist das Fundament dieses Gesprächs. Ohne dich hätten wir hier irgendwie ein langweiliges Gespräch, glaube ich auch.
Das glaube ich aber nicht. Aber Bass ist wichtig.
Bass ist super wichtig, natürlich, klar.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich wie ein E-Bass gefühlt habe. Also ich meine bewusst.
Naja, du hast ja sicherlich auch schon in basslosen Bands gespielt, oder? Ja klar, also Klavier, ja. Klavier, Posaune, das ist ohne Bass.
Das ist ohne Bass, aber ich befinde mich ja meistens mit Posaune in einem etwas höheren Register als vielleicht viele andere Posaunisten.
E-Bass wollte ich auch schon immer mal lernen.
Ich auch. Ich habe sogar einen E-Bass gekauft, weil meine Frau wollte das lernen. Aber es steht eigentlich nur hier rum. Also ich habe ein paar Töne für eine Aufnahme gespielt, aber das klingt eigentlich schlecht. aber das Gefühl, weißt du, diese geerdete Bassist zu sein, diese Basstöne zu spielen, das ist irgendwie, ja, so fühle ich mich heute.
E-Bass ist ja eins meiner absoluten Lieblingsinstrumente, immer.
Ja, ja.
Ich glaube, ich bin heute ein Chor, ein Madrigalchor, ein ungarischer Madrigalchor. ich kenne mich mit sowas nicht besonders gut aus. Es gibt aber eine alte Aufnahme auf dem tollen Label MPS von einem Festival, was irgendwie, lass mich raten, 71 stattgefunden hat, irgendwo in Österreich, glaube ich. Und da sind irgendwie aufgetreten Tangerine Dream und ich weiß nicht, was noch. Und es gibt da eine Doppel-LP auf MPS, die, glaube ich, nie wieder veröffentlicht wurde. Und die Eröffnungsperformance hat dieser Madrigalchor und das hat so eine, ich kenne mich mit dieser Musik nicht aus, es hat so eine Kraft, es hat dieses Spirituelle, dieses Sakrale, aber gleichzeitig ist es irgendwie anmutig. Also sozusagen, wenn Nils unten ist, bin ich irgendwie oben. Ich schwebe da irgendwo up in the clouds, weil ich hier gerade so schön in die weißen Schäfchenwolken in Hamburg gucke und würde gerne von da oben hinunter singen mit einem 80-köpfigen Chor oder so ähnlich. Das wäre schön, wenn ich das heute wäre. Aber ja, genau, ich sage mal, ich bin heute der Chor.
Herrlich.
Okay.
Super, dann haben wir haben hier zwei Komponenten her.
Das heißt,
wir
sind gespannt. Dann sollte ich irgendwo in die Mitte, oder?
Vielleicht, ja.
Ich muss ja gerade aktuell Arrangements schreiben für Shanties in ein Jazzgewand.
Müssen wir noch erklären, was Shanties sind für unsere süddeutschen Hörer?
Ja, ich musste das selber erstmal für mich klären. Ich habe eine Anfrage bekommen, für den Hafengeburtstag bei einem Shanty-Abend mitzuwirken. Shanties sind Seefahrerlieder, ganz einfach. Und die sind aber traditionell zu 100% von Männern interpretiert worden. Und bei den Texten, die dann nicht auf irischen Dialekten oder so waren, sondern auf Deutsch, ging es auch meistens darum, dass es Matrosen sind, die in jedem Hafen eine andere Frau haben. Und ich musste mich eine Weile damit beschäftigen, bis ich überhaupt einen Zugang dazu gefunden habe, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, inspiriert davon bin ich dann heute ein Akkordeon.
Ah,
nice.
Was für eine fantastische Besetzung wir haben.
Ja, Ebers, Akkordeon und Chor.
Das ist wirklich, ich glaube, ich möchte wagen zu behaupten, dass diese Band es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.
Ich glaube auch nicht. Also, es klingt echt wie, also jetzt haben wir haben was hier. Wir sind auf was gestoßen, was so ein Hit werden können.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Solo-Spot auf die Bühne. Nils Landgren spielt Funky E-Bass und dann weitet sich der Spot, das Licht geht auf und auf einmal erscheint dieser riesige Chor im Hintergrund. Und vielleicht schwebt Steffi von oben ein irgendwie, so wird so an so einem Seil herabgelassen, während sie Akkordeon spielt.
Und natürlich singen diese 80-köpfige Chor so Shanties.
Ja. Natürlich.
Klar, da gibt es ein unerschöpfliches Repertoire.
Ich kenne ja nur so solche Lieder wie Seemann und solche.
Lass das
Songs
träumen. Ja. Das ist
sing mal weiter, Nils, bitte. Sing mal weiter, bitte.
Aber ich kann den Text nicht.
So.
Wie ist es? Komm mal wieder, es ist auch.
Ach so,
Junge, nee, komm das ist ein anderer.
Seemann, lass das träumen.
Ja, genau.
Irgendwann kommt dann deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne.
Ah, das kenne ich gar nicht.
Über Rio und Hawaii, über Bali und Shanghai.
Das ist ja sehr poetisch.
Unter anderem von Lale Andersen wurde das gesungen.
Ich kenne mich jetzt auch. Aber der Ängste Junge im Tüdelband ist kein Shanty, oder? Das ist einfach nur so ein norddeutscher, so ein plattdeutscher
Song. Aber das, also es gibt unterschiedliche Shanties und da gibt es dann auch wirklich die Hamburger Fraktion und da zählt dann das Tüdelband wiederum, glaube ich, auch dazu. Aber da könnte ich mich jetzt nicht drauf einschwören, weil dafür beschäftige ich mich noch zu kurz
damit. Sag mal, ist die Lale Andersen, kam sie aus Norddeutschland, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Weil wir hatten so eine Schellackplatte zu Hause.
Ah,
mit Unter die Laterne.
Genau.
Das hatten wir.
Ja, Lilli Marleen war ihr größter.
Ja, genau, das hatten wir. Ja.
Ihr größter Hit.
Ja, genau.
Sehr schön, Nils. Tausend Dank. Wir freuen uns auf deine Shanty-Platte und auf unsere gemeinsame Shanty-Platte.
Ja. Das wäre klasse. Ja.
Und alles Gute für das neue Album. Ich freue mich schon drauf.
Dankeschön. Ich auch. Also, ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird, wie Leute das sehen und hören werden. Ich hoffe, dass es gut ankommt.
Vielen Dank, Nils.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Ja, danke für die Einladung.
Ciao.
Mach gut.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.